Ich finde ja immer, der Fehler ist ja ein Geschenk des Himmels. Für mich ist auch beim Entwickeln oder Komponieren ist immer der Fehler ein ganz wichtiges Element. Den Fehler auch als Zufallen annehmen, und da kann natürlich auch ein gewisses Glücksmoment entstehen, wenn man drüber lachen kann oder schmunzeln kann.
Herzlich willkommen in der Fondation Baehle. Das weltbekannte Museum feiert seinen 25. Geburtstag. Und wir haben 5 Gäste hierher nach Rhen bei Basel eingeladen, um mit ihnen über ihre ganz persönlichen Eindrücke und Zugänge zur Kunst zu sprechen. Ich bin Stefanie Müller-Frank, Journalistin und Podcasterin. Bei mir heute zu Gast ist Balthasar Streif.
Der Basler Musiker, Komponist und Performancekünstler Balthasar Streif ist ein Ausnahmetalent in jeder Hinsicht. Streif bewegt sich mit seinen Arbeiten zwischen Schweizer Tradition und zeitgenössischer Musik, stets an der Schnittstelle von Musik, Raum und Klang. Im Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens steht das Alphorn. Die langjährige Auseinandersetzung mit dem Schweizer Kultinstrument wird begleitet von Projekten in Film, Literatur, Performance, Theater und überschreitet damit immer neue Genregrenzen.
Hallo Balthasar.
Hallo.
Wie schön.
Stephanie. Ja, wie geht's?
Ja, du bist der perfekte Kandidat fürs Thema Glück.
Ja, warum?
Ja, mit der Musik.
Ist die Musik besonders glücklich, oder?
Ich hatte das Gefühl, du bist immer sehr glücklich mit dem Alphorn. Und ja, es ist toll, dass wir auch heute in der Restaurierungswerkstatt anfangen können. Wir gehen mal schauen. Wow, so ein Monet mal ganz nah
Darf
zu sehen.
Darf ich ganz nah ranschauen? Ich berühre es nicht. Ja. Nur ganz nah.
Man sieht richtig, wie dick die Farbe aufgetragen ist.
Ja, und auch das Modellieren der Farbe verursacht natürlich so ein Leuchten oder diese Lichtreflexion. Das ist schon ganz toll.
Und schau mal, wir sind so ein bisschen wie im Zoo. Ich habe erfahren, dass die Besucherinnen und Besucher tatsächlich auch jederzeit hier vorbeilaufen dürfen und die Arbeit der Restauratorinnen und Restauratoren mitbeobachten dürfen. Das ist auch ganz speziell hier.
Schön, ja.
Also das Museum ist ja sowieso 365 Tage im Jahr offen. Das ist auch so eine Besonderheit. Aber ich wusste auch gar nicht, dass man hier tatsächlich vorbeilaufen darf.
Ich würde mich ja nie ich würde es ja nie wagen, mich so einem Bild irgendwie mit einem Pinsel und Farbe zu nähern.
Du meinst auch, wenn es jetzt nicht zum Restaurieren, sondern zum Malen?
Nee, auch zum Restaurieren. Nee, vor allem, ich wäre, glaube ich, kein guter Restaurator, weil ich hätte Angst, ich würde da was überrestaurieren.
Wobei du ja schon auch so ein Händchen hast zum Bauen. Also ich erinnere mich, wie ich bei dir im Keller war und du da so verschiedene Versatzstücke hattest und es auch so ein bisschen wie eine Werkstatt, wie so eine Instrumentenbauerwerkstatt war.
Ich habe sogar was dabei.
Ah, wirklich? Ja, ja. Vielleicht erzählst du mal, du baust ja selber auch die Hörner.
Ich baue selber Hörner auch, ja. Ich entwerfe einerseits Instrumente und lasse sie dann bauen vom Instrumentenbauer, aber die Tierhörner vor allem, die baue ich selber. Aber das hat mit Farbe nichts zu tun. Also ich bin nicht sehr farbsicher, ich habe eine Farbsehschwäche und deshalb würde ich mich nicht an ein Monet-Bild trauen mit dem Pinsel und mit Farbe dran. Aber ja, handwerklich bin ich nicht ganz unbedarft. Ja, da. Ich habe selber sogar man sagte, dem Bildhauerfachklasse, hat man früher gesagt, das Schule für Gestaltung, habe ich eigentlich gemacht. Ich habe eigentlich bildende Kunst studiert sowieso und nicht Musik. Und deshalb habe ich natürlich da schon einen gesunden Approach zur bildenden Kunst.
Ich stelle mir das manchmal so vor, ich weiß nicht, ob das so tatsächlich ist, wir können ja gleich auch nochmal nachfragen. Ich stelle mir das so vor, dass tatsächlich beim Restaurieren vielleicht auch mal was zutage tritt, was man vielleicht gar nicht mehr wusste oder vergessen hatte, oder also, dass es solche Glücksfälle gibt, vielleicht auch nur einmal in so einem Restauratorinnenleben?
Nee, das ist, glaube ich, ganz normal. Wenn man jetzt ins Mittelalter zurückgeht oder in die alte Baukunst, so, da passiert das tagtäglich. Also da werden ja Fresken freigelegt mit mehreren Schichten Farben drüber. Also das sind immer viele Jahrhunderte, die sich da quasi auf den Mauern, die festgehalten werden, auf eine, sich festsetzen, genau. Und da ist man natürlich tagtäglich mit diesen Dingen beschäftigt. Und dann gibt es ja auch Maler, die haben Leinwände mehrere Male benutzt, wenn sie nicht zufrieden waren oder wenn sie kein Geld mehr hatten, haben sie übermalt, überdeckt und wieder neu gemalt. Und ich glaube sogar, das ist wahrscheinlich Standard, dass man die, bevor man irgendwas macht, Röntgen tut und schaut, wie ist der Untergrund, was ist da drunter, gibt es vielleicht sogar Skizzen oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, das dürfte vermutlich Standard sein.
Vielleicht können wir mal fragen. Dürfte ich dich vielleicht kurz eine Sache fragen? Wahrscheinlich ist es auch irgendwie eher so ein, ja, sowas, wie man sich das so als Laien vorstellt, dass plötzlich beim Restaurieren von so Bildern was zutage tritt, was man gar nicht vermutet hat. Irgendwas, dass ihr überrascht seid. Oder Balthasar hat gerade gesagt, es wird wahrscheinlich alles vorher geröntgt und ihr wisst schon, was drunter liegt.
Es ist schön, wenn alles vorher geröntgt wird und wenn mit Infrarot geschaut werden kann. Und man hat super Glück, wenn da eine Überraschung zutage tritt, weil man natürlich unter die Malschichten schauen kann mit solchen Strahlen. Es passiert sehr selten, aber wenn es passiert, ist es natürlich total schön, ja.
Dann ist es schon wie so ein Glücksfall, oder?
Na klar, ja, also einfach super interessant.
Und jetzt steht da vorne einfach so ein Monet auf der Staffelei und man kann ganz nah rangehen. Hast du da manchmal irgendwie auch so Berührungsängste und denkst, ah, lieber nicht zu nah rangehen, nichts kaputt machen, oder darf man das als Restauratorin gar nicht haben?
Doch, wir haben das natürlich auch. Wir haben einen Respekt vor dem Kunstwerk und wir wissen natürlich, dass wir immer vorsichtig sein müssen, sobald wir rantreten, wie jeder andere Mensch auch, damit den Kunstwerken nichts passiert. Dafür sind wir ja auch da, das ist unser Job ja auch. Das heißt, wir bringen eine gewisse Vorsicht mit. Aber klar, wir gucken auch sehr stark aufs Material und fürs Material geht man natürlich sehr gerne nah ran und es ist schön, dass man das darf, dass die da so ausgerahmt stehen und man so nah ans Kunstwerk ran kann. Das ist natürlich toll.
Super. Ja. Herzlichen Dank, Eva.
Die Rettung von Picasso, das ist auch ein ganz wichtiges Bild in unserer Sammlung, das Glück aus einem Unglück ein bisschen verspricht, kann man sagen. Es hat was Hoffnungsvolles, aber die Szene an sich ist eigentlich eine potenzielle Unglücksszene. Also es ist eigentlich die Rettung vor einer ertrinkenden Figur. Und das Bild ist eigentlich auch ein Dreifachporträt der damaligen Lebenspartnerin und von Picasso, Marie-Therese Walter, die praktisch das omnipräsente Modell in den Bildern dieser Zeit, also ab den späten 20er Jahren bis in die späten 30er Jahre hindurch, ist es eigentlich immer dieses Modell, immer diese Lebenspartnerin, die in den Bildern zu sehen ist, oft auch mit denselben oder vergleichbaren Farbtönen dargestellt. Und das sieht man auch in diesem Bild. Die Farbkomposition entspricht so ein bisschen der Darstellungsweise, die Picasso für dieses Modell und für diese Lebenspartnerin aussucht. Und sie ist da wirklich so ein bisschen einerseits das Opfer, aber sie ist auch die Retterin. Denn eigentlich sind die drei Figuren im Bild immer dieselbe Figur, mehr oder weniger. Sehr stilisiert natürlich, es sind nicht 1:1 Porträts, aber es ist eigentlich immer diese Marie-Therese Walter in verschiedenen Posen und in verschiedenen Rollen auch.
Ich wollte mir aber jetzt für diesen Podcast diese 5 Bilder wollte ich mir eine gewisse Naivität behalten und habe nichts darüber nachgelesen oder so. Ich kenne ja die Maler und die stilistischen Dinge kenne ich ja, aber jetzt nicht zu den einzelnen Bildern. Und ich habe diesen Titel gesehen, als ihr mir den Link geschickt habt zum Bild, Le Sauvetage.
Genau, die Rettung einer Ertrinkenden von Picasso.
Aber das Lustige ist ja, ich habe das eigentlich falsch übersetzt. Ich habe gemeint, das hat mit Sauvage etwas zu tun. Ich habe das so schnell drüber gegangen über den Titel und habe das angeschaut und okay, ja, Picasso. Ja. Habe das einfach angeschaut und ich habe das mit der Wildheit, habe ich das kombiniert mit Sauvage. Also, ja. Und nicht mit Rettung. Und das
passt
ist ja
auch zum Glück.
Ja, es ist einfach ganz lustig, wie dann plötzlich, jetzt wo du sagst, die Rettung des Ertrinken, als du das vorhin gesagt hast, habe ich gedacht, Naja, Rettung des Ertrinkenden, von da bin ich ja mal gespannt, weil ich habe mich schon gefragt, wer das da unten ist, quasi im Wasser. Und wenn man dem jetzt einen anderen Titel gibt, dem Bild, also wenn es nicht um Rettung ginge, sondern um die Wildheit, dann interpretiert man das schon ganz anders. Das ist ja eigentlich ganz lustig.
Was so ein
lustig.
Titel macht, ne? Ja. Wobei das ja auch mit, soweit ich weiß, heißt das die Rettung einer Ertrinkenden. Und aber das ist rätselhaft, weil wir haben ja eigentlich drei Frauenfiguren. Und wir haben eine Frau, die dort ohnmächtig ist, also zumindest hat sie die Augen geschlossen. Und es gibt eigentlich zwei Frauen, die sie retten. Also eine Frau, die sie so aus dem Wasser zieht und eine, die sie unterstützt aus dem Wasser heraus. Also es ist was Dramatisches, aber es hat auch was Rätselhaftes, weil das wie so, wie so eine Kombination ist von dreien.
Ja, eben, wenn man das jetzt unter dem Titel oder in Bezug zu Wildheit oder zu Wildsein anschauen täte, oder so wie ich es eben gemacht habe, fälschlicherweise, dann kommen vielleicht doch eher die erotischen Komponenten zum Tragen. Also mit diesen roten Brüsten und drei Frauen.
Ich sehe die Assoziation sehr. Also es hat ja auch was Idyllisches. Also diese Wiese, diese Blumen, dieses Wasser. Es gibt hier auch sehr viele Bilder jetzt in der Ausstellung von Badenden in so einer bukolischen Natur. Ich sehe das, also was du sagst. Andererseits habe ich natürlich es sofort unter diesem Titel gelesen und habe gesehen, dass sie leblos ist und dass sie so sanft nehmen und auf die Wiese betten und dass sie auch wie so dieser Hauch, der da aus ihrem Mund kommt, der ist wie so die weißen Blumen.
Ja, unter diesem richtigen Titel ist natürlich eine ganz andere Dramatik drin im Bild.
Vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, sich vorher nicht so viel durchzulesen zu einem Bild, weil ich komme jetzt gar nicht mehr davon weg, dass ich weiß, was so der Anlass war für dieses Bild und kann es gar nicht mehr ohne dieses lesen.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde das war wirklich lustig, dass ich das falsch interpretiert bzw. das falsch übersetzt habe, den Titel. Und ich finde ja immer, der Fehler ist ja ein Geschenk des Himmels. Der Fehler ist ja immer ein Unikat. Ich kann diesen Fehler ja kein zweites Mal jetzt begehen. Das ist ja gelöst. Aber diese Fehlleitung, wenn man so will, das ist ja wunderbar. Für mich ist auch beim Entwickeln oder Komponieren, aber auch beim Gestalten von jetzt Instrumenten, ist immer der Fehler ein ganz wichtiges Element. Den Fehler auch als Zufallen annehmen und eigentlich etwas daraus machen. Und da kann natürlich auch ein gewisses Glücksmoment entstehen, wenn man drüber lachen kann oder schmunzeln kann. Und das wäre jetzt hier der Fall.
Ja, das ist schön, wie du das sagst. Ja. Vielleicht gehen wir mal zu einem anderen Bild, wo der Titel so bedeutend ist, zu dem Kandinsky-Fuga.
Fuga ist ein auch ganz zentrales Bild der Sammlung von 1914, also aus dieser Phase des Blauen Reiters von Kandinsky. Ein ganz abstraktes Gemälde, eine reine Farbexplosion und ist ein Gemälde, das auch fast eine musikalische Dimension aufweist, deswegen auch der Titel. Und wir wissen auch, dass Kandinsky sehr stark auch von der Musik inspiriert oder beeinflusst war und zum Teil wirklich versucht hat, auch musikalische Dimensionen in eine visuelle Sprache zu überführen. Was ihm, glaube ich, hier auch recht gut gelingt. Dieses Farbspiel in der Komposition hat etwas extrem wirklich Heiteres eben. Es ist wirklich wie ein Feuerwerk von Farben. Deswegen hat es wirklich auch etwas sehr Glückversprechendes. Aber zugleich ist es auch, sieht man in dieser vermeintlichen Verspieltheit ein ganz intellektuelles Bild, wo man wirklich auch sieht, wie Kandinsky sehr frei oder doch sehr präzise über die ganzen Theorien nachdenkt, die er ja selber auch entwickelt hat, die er zum Teil auch verschriftlicht hat in Büchern, in fast Kunsttraktaten, kann man sagen. Und er reflektiert da sehr genau über diese Theorien auch, aber schafft es trotzdem, dem was ganz Leichtes, Poetisches und Lyrisches zu geben. Aber es ist wirklich ein Bild in der Sammlung, das vielleicht zu den heitersten gehört, eben weil es wirklich so eine ganz freie Farbharmonie ist.
Das ist so ein Bild, das muss man sich erstmal länger anschauen, oder? Weil es so viel los ist.
Ja, ich glaube, es ist ein Bild, das kann man auf verschiedene Weisen anschauen. Man kann wirklich, wie soll ich sagen, das ist ja ein Bild so aus einer Übergangszeit von Kandinsky. Es ist nicht mehr so konkret, wie er das am Anfang gemacht hat, und es ist aber auch noch nicht ganz abstrakt, wo es dann nur noch um, oder nur in Anführungsstrichen, um die um den Raum, Form, Bewegung, links oben, rechts unten und so weiter geht. Er hat eine ganze Theorie dann aufgestellt. Das ist gerade so die Übergangszeit, da kann man vielleicht noch einige Details dann erkennen, was das mal vielleicht war, was er da abstrahiert hat. Und auf der anderen Seite, eben, man kann dem so nachgehen, aber es gibt auch so eine Gesamtwirkung, die doch recht schnell quasi sich manifestiert, oder mindestens, ja, die Wirkung ist doch recht schnell da.
Was ist die Wirkung? Also auf mich wirkst du unheimlich fröhlich. Oder was ist deine...
Ja, also wir haben ja über den Titel gesprochen, Fuga, und als Musiker, und wenn man sich auch mit alter Musik beschäftigt, dann ist natürlich die Kunst der Fuge, oder die Fuge ist natürlich da ein Thema, eine Assoziation, obwohl ich mich da eigentlich musiktheoretisch lustigerweise nicht wirklich auskenne, aber ich weiß natürlich, dass es das gibt und wie es tönt, und ich würde das jetzt eher so sehen, dass das eben diese Virtuosität, diese absolute Virtuosität im Zusammenspielen der verschiedenen Elemente eben auch eine gewisse, eine Darstellung dafür vielleicht ist, oder der Titel steht vielleicht dafür auch. Und das ist ja in der Kunst der Fuge, ist das ja wirklich meisterhaft gemacht, wie diese Elemente dann umgedreht werden und zusammenspielen und
sich wiederholen
und verändern, also Variation, Repetition. Und das ist natürlich ganz, ganz großartig in der Musik, in dieser musikalischen Gattung oder auch in den Stücken von Bach. Und ich denke, es gibt nicht viele Maler, die sich vielleicht das so für sich auch in Anspruch nehmen können, aber Kandinsky ist sicher einer, ja, der dazugehört. Also meine, das ist einfach großartig. Ich finde auch, als ich das Bild mir angeschaut habe, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, Goethe habe mal offensichtlich gesagt, im Schönen sei immer die Überraschung, stecke immer auch die Überraschung drin. Und mir ist das einfach durch den Kopf gegangen, und das empfinde ich hier. Also weil man kann das gar nicht zu Ende schauen, das Bild, und es ist immer wieder eine Überraschung drin, wenn man draufschaut, und das macht es für mich auch in dem Sinne schön. Also es macht es für mich in dem Sinne positiv, und das ist natürlich dann auch verbunden vielleicht mit diesem Glücksbegriff ein Stück.
Ja. Kandinsky ging es ja auch sehr um dieses Hören von Farben und das Sehen von Klängen, also dieses Synästhetische.
Ja, lustigerweise bin ich, obwohl ich mich mit beiden ja seit sehr vielen Jahren schon sehr intensiv auseinandersetze, ich bin überhaupt nicht synästhetisch. Ich kann mir das irgendwie auch fast nicht vorstellen. Das ist ganz lustig. Natürlich, es wird es geben, ich will das gar nicht in Abrede stellen, und ich weiß nicht, ob man glücklich ist damit oder nicht, aber ich habe da völlig einen anderen Zugang, sowohl zu Farben, Bewegung auf dem Bild, Dramaturgie, also im Bildnerischen wie auch im Musikalischen. Das sind für mich völlig zwei, auf eine Art völlig verschiedene Welten, obwohl natürlich Klangfarbe und Farbklang natürlich über viele Begriffe eben das schon zusammenkommt, aber ich höre keine Farben und sehe keine Klänge.
Könntest du trotzdem sagen, wonach das Bild für dich klingt?
Nach einer Fuge.
Das ist der Titel, das ist
ja genau. Unfair. Ja, nee, ich meine, das ist genau, was ich meine. Ich würde das jetzt, wenn ich eine Musik dafür aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich eher in der modernen, oder postmodernen Musik, also nicht in der Fuge oder nicht in der alten Musik suchen, oder würde ich eine Entsprechung suchen. Aber also von daher wäre das sicher nicht Bach oder eben eine klassische Fuge, aber
Du hast ein Instrument dabei, aber das ist natürlich jetzt mega fies.
Nein, ich habe ein Instrument dabei, aber das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. würde ich sagen. Ja. Da gäbe es ein anderes Bild, wo man vielleicht eher einen Zusammenhang schaffen könnte.
Welches wäre das?
Das ist der Matisse.
Lass uns da hingehen.
Okay.
Das ist auch ein Schwerpunkt, ein wichtiger Schwerpunkt der Sammlung, das Spätwerk von Matisse. Wir haben ja in der Sammlung eine ganze Gruppe von sogenannten Scherenschnitten von Henri Matisse, die er eigentlich in seinem letzten Lebensjahrzehnt erst schafft. Und das macht Matisse, gerade das Spätwerk von Matisse, auch so besonders. Man kann vielleicht sagen, dass er einer der wenigen Künstler ist, die es verstanden haben, bis zu seinem Lebensende sich neu zu erfinden und sogar ganz in der letzten Schaffensphase nochmals was ganz Neues in die Kunst eingebracht haben. Und da ist Matisse wirklich ein Paradebeispiel. In dieser Technik der ausgeschnittenen Gouachen vereinigen sich Malerei, Zeichnung und Skulptur. Denn er schneidet in die Farbe, also kann man als etwas Malerisches bezeichnen. Das Schneiden ist eigentlich immer das Ziehen von Konturen, von Linien, also hat was Zeichnerisches. Und zugleich ist das Schneiden auch ein skulpturaler Akt, kann man sagen. Diese Komposition mit dem Titel Acanthus oder Acanth ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Und es ist schön zu sehen, dass das wirklich diese Spätwerke von Matisse haben wirklich oft etwas sehr Heiteres, Freudiges, also strahlen wirklich eine gewisse Lebensfreude aus und wirken dadurch, wenn man den biografischen Background von Matisse kennt, auch fast ein bisschen als eine Art Kompensation oder als, vielleicht sind sie auch aus einem gewissen Trost, aus der Suche nach einem gewissen Trost entstanden, für einen Künstler, der da wirklich schon sehr krank ist und eigentlich auch leidet, ans Bett oder an den Rollstuhl gefesselt ist. Und zugleich macht er in dieser Zeit diese extrem auch dynamischen Kompositionen, die wirklich überraschend sind, wenn man weiß, wie, unter welchen Bedingungen die eigentlich entstanden sind, rein körperlich gesehen. Also sie sind etwas sehr Hoffnungsvolles, Glückversprechendes, aber eben entstehen eigentlich fast ein bisschen aus dem Gegenteil in gewisser Hinsicht.
Ja, Balthasar, das ist auch wieder so ein Bild, wo wir über den Titel sprechen können. Account. Ich wusste nicht, dass es auf Deutsch Bärenklau ist. Hättest du das gewusst?
Nein, wusste ich nicht, aber Acanthus ist eine Pflanze, ja genau, das wusste ich. Ja.
Ja, Wahnsinn, dieses Bild. Diese Scherenschnitte. Sollen wir mal rangehen?
Ja.
Die sind riesig.
Ja. Ich glaube, Matisse konnte ja nicht mehr malen. Ich glaube, er hatte Gicht, wenn es mir recht ist, und konnte nicht mehr malen. Und das ist natürlich wunderbar, wenn du in so einer Situation eine solche Lösung findest.
Ja, auch wieder so ein Glücksfall.
Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er wirklich glücklich war.
Ja.
Das ist ja...
Für uns ist es ein Glücksfall, oder? Dass er so zu dieser Form gefunden hat, wo eigentlich für ihn alles zusammenkommt, also die Form, die Linie, die Farbe.
Ich denke, es hat viel mit der Reduktion zu tun.
Ja.
Also die Reduktion aufs Wesentliche. Also was wir heute erleben, auch in der Musik, aber überall eigentlich, dieses alles ist möglich, überall, zu jeder Zeit. Und es muss auch möglich sein, sonst ist man nicht zufrieden. Diese Ängste, die doch eigentlich oft jetzt auch, ja, ich will es jetzt nicht in Abrede stellen, dass natürlich die Welt im Moment in einem schwierigen Zustand ist, aber hier wenigstens geht es uns doch eigentlich noch sehr gut. Und ich denke, die Reduktion hat einfach eine absolute Qualität. Und ich finde, dieses Bild zeigt natürlich sehr schön, wie in dieser Reduktion, die Matisse vielleicht nicht wirklich zufrieden gemacht hat oder worüber er vielleicht nicht wirklich glücklich war, hat er doch eine unglaubliche Klarheit erreicht, die mit dem Pinsel vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. So.
Ich meine, man muss dazu sagen, dass das natürlich am Ende eines ganzen Künstlerlebens
wahrscheinlich nur möglich war. Also jemand, der wirklich jahrelang sein Handwerk ausgeübt hat, jahrelang gesucht hat und dann wieder zu sowas reduziertem kommt, was so leicht wirkt und fast wie eine Improvisation, aber es ist tatsächlich nicht ist, oder? Es ist doch dieses Zusammenspiel, was das überhaupt erst möglich macht.
Also ist klar, es gibt natürlich am Anfang auch, sagen wir mal, das Element, wenn man jetzt kreativ tätig ist oder wenn man etwas so findet, so sei das in der Musik oder in der Kunst oder in den Künsten, sage ich mal, gibt's natürlich so einen professionellen Dilettantismus. Also man fällt über irgendetwas oder eben ein Zufall geschieht, es fällt einem was zu. Und dann hat man da schon auch eine gewisse Qualität, kann das haben, wenn man mit einer gewissen Naivität oder eben mit einem, ich sag dem, professionellen Dilettantismus da hingeht und mit dem spielt oder da was draus macht. Aber dann kommt natürlich unweigerlich und relativ schnell dann auch die Fähigkeit oder sagen wir die nähere Auseinandersetzung damit und man kann das wie, im Jazz spricht man vom First Take, Best Take, also du spielst das und etwas ein oder du spielst das im eine Phrase oder ein Zusammenspiel mit jemandem und dann willst du das nachmachen, willst du das nochmal machen und dann geht das nicht mehr. Und weil eben diese Spontanität, dieses vielleicht ein bisschen Naive eben dann fehlt, weil man es dann eben konstruieren will. Und dann, glaube ich, kommt öfters eine lange Phase der Konstruktion, des Erarbeitens, des
Herantastens.
Ja, es ist mehr als Herantasten. Man will es ja dann weiterentwickeln, man will damit arbeiten, man merkt, da ist etwas, was mich fasziniert und wo man was draus machen kann oder wo man was. Und dann verliert man ja sehr oft die Spur und es wird kopflastig oder es wird überladen oder es wird
verkrampft,
was auch immer. Und wenn man Glück hat, sage ich mal, oder wenn man genug lange daran arbeitet, bei mir ist es vielleicht mehr auch, wenn ich die Dinge dann loslasse und einfach liegen lasse, manchmal jahrelang liegen lasse. Ich sage dann immer, das ist mein Kompost, ich habe einen großen Kompost. Dann muss das
der darf da reifen.
Genau, und dann gibt es so Momente, wo man es vielleicht wie ein zweites Mal entdeckt. Und sich manchmal fragt, was ist jetzt das eigentlich? War ich das? Wenn ich das mir anhöre, denke ich, habe ich das eigentlich gemacht oder nicht? Oder woher habe ich jetzt das eigentlich? Alte Aufnahmen oder irgendwas? Und ich denke, das ist dann auch ein Reifeprozess, den man durchmacht mit der ganzen Angelegenheit. Und dann kann natürlich schon sowas entstehen, dieses wieder ganz vereinfachte erste, so wie in so ein erstes Hinschauen oder ein erstes Bild.
Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich Improvisationen bei Musikern, Musikerinnen sehe oder höre, dass es wirklich sich anfühlt wie Glück, wenn es plötzlich so anfängt zu fließen. Kennst du das aus der Musik?
Ja, ich kenne das natürlich schon, klar. Wobei auch Improvisation, ich sage jetzt mal, oft ein bisschen verklärt wird. Für mich persönlich ist es eigentlich immer da, besonders befriedigend oder glücklich machen, wenn man so will, wenn ich in einen Raum komme, ein Instrument habe und auf diesen Raum zum Beispiel reagieren kann, weil ich da auch einem gewissen Zufall ausgesetzt bin oder einer gewissen Spontanität. Ich muss eine gewisse Spontanität an den Tag legen. Ich kann nicht einfach ein Programm abspielen. Aber trotzdem habe ich natürlich über viel Spielen und Üben mir eine gewisse Technik und gewisse Möglichkeiten erarbeitet, ich habe ein Werkzeug, mit dem ich arbeiten kann. Aber ich muss einfach auch eine gewisse Spontanität beibehalten. Das gibt natürlich logischerweise auch im Jazz und sogar in der klassischen Musik, wo man das Gefühl hat, es sei alles festgeschrieben. Das ist ja dann doch auch nicht so, das fließt ja doch alles so.
Ja.
Das Instrument, das ich dabei habe, ist ein Kuhhorn. Eigentlich kommt das aus der schwedischen oder aus der nordischen Tradition, Kuhhorn mit Grifflöchern. Und das ist einfach klanglich unglaublich faszinierend, geht sehr tief und es hat aber eine ganz große Klarheit. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass das sehr gut zu diesem Matisse-Bild passt. Diese ganz klaren Farben und diese Kombination, die aber sehr tief geht und auch die absolute Klarheit.
Schön, lass uns mal hören.
Von Miró zeigen wir auch einen ganzen Raum. Und eines der Werke, das wir zeigen, was auch wirklich ein ganz großartiges Werk ist, heißt Malerei. So hat Miró nämlich seine Werke oft genannt. Und in Klammern steht dahinter die Brüder Fratellini. Und das ist ein Titel in Klammern, der gar nicht von ihm stammt, zumindest nicht ursprünglich, als er das Gemälde gemalt hat. Aber Motive wie Tanz und Akrobatik und Bewegung im Tanz, das sind alles Motive, die für Miró unglaublich wichtig waren und die er immer wieder verarbeitet hat in seinen Gemälden, vor allen Dingen in den 20er Jahren. Und in dieser Zeit hat er in Paris gelebt. Das Werk ist 1927 entstanden. Und in Paris gab es drei Zirkusbrüder, die Brüder Fratellini, die sehr, sehr bekannt waren und die überall aufgetreten sind und durch ihre ganz großartigen akrobatischen Darbietungen allseits beliebt waren. Und heute gilt es demnach als Hommage an diese drei Brüder, aber eigentlich hatte Miró das gar nicht so explizit im Kopf. Aber das, was man sieht und wenn man diesen Hintergrund kennt, dann sieht man es sofort. Also es ist wirklich spannend, wie Miró das mit ganz wenigen Linien schafft, dieses Gefühl des Zirkuslebens auf die Leinwand zu bringen. Das ist wirklich großartig gelungen in diesem Werk.
Für mich hat dieses Bild so was sehr Flüchtiges, Traumartiges, auch Leichtes.
Ja, leicht kann man sagen. Ich bin nicht so Freund vom Surrealismus. Mhm. Ich sage das mal generell, nicht aufs einzelne Objekt oder Bild bezogen. Da gibt es natürlich immer auch wunderbare Sachen, das ist klar. Vielleicht fehlt mir die Assoziationsfähigkeit.
Das glaube ich nicht.
Zu diesen Bildern. Also.
Geht dir das denn mit dem Bild auch so?
Ja, irgendwie schon, ja. Mhm. Ja. Also was mich am meisten fasziniert, ist der blaue Hintergrund mit diesen Überdeckungen, mit diesen Schattierungen, die natürlich gewollt sind, aber die man auch als, ich sage jetzt mal, mangelhaftes Handwerk betrachten könnte. Ja, das hätte man doch viel gleichmäßiger machen können, würde vielleicht die Primarlehrerin dem Schüler sagen, mach das ein bisschen schöner, sodass es überall schön blau ist. Und das ist hier nicht der Fall und das gefällt mir.
Mich fasziniert, wie sozusagen, wie du sagst, die Zusammenstellung von so ein paar Objekten oder Dingen doch zusammen mit dem Titel Les Frères Fratellini, also die Brüder Fratellini. Man weiß, es war so eine Zirkusfamilie, wie man dann doch irgendwie so dieses akrobatische oder Zirkuselementhafte, auch das Clowneske, mhm, dann doch assoziiert mit dem Bild.
Also ich wusste das nicht von den Fratellinis. Ich habe das nicht nachgelesen oder nachgeschaut. Klar, es ist auch so, ich meine, es ist wie bei der, sage ich jetzt mal, zeitgenössischen Musik. Man darf natürlich nicht davon ausgehen, dass man ohne etwas zu wissen so ein Bild dann auch einfach verstehen soll. Also das ist ja auch bei der Musik so. Die zeitgenössische Musik, natürlich gibt es immer auch einen naiven Approach, der möglich sein sollte, dass man einfach fasziniert ist von den Klängen oder vom Ereignis an sich. Aber da steckt ja immer sehr viel Geschichte auch dahinter und Bezüge. Und ich finde, man darf schon diesen Anspruch auch haben. Und diesem Anspruch bin ich natürlich bei diesem Bild jetzt nicht gerecht geworden, sondern ich habe wirklich das Bild einfach als solches angeschaut und nicht mich über die Gebrüder Fratellini, nicht darüber nachgedacht. Das ist mir oftmals bei den Surrealisten allgemein so, dieses Verschachtelte und so dieses ein bisschen, das irgendwie, das spricht mich einfach generell eher nicht so an.
Gehen wir mal zum Lichtenstein. Ich glaube, der ist sehr direkt, da ist nicht so viel verschachtelt.
Ja, genau.
Die Strandszene mit Seestern von Roy Lichtenstein ist auch eines der weitaus größten Werke in der Sammlung mit über 6 Metern. Es ist ein sehr lebensfrohes Werk von 4 Frauen, die Ball spielen am Strand. Und links unten in der Ecke sieht man ganz klein diesen Seestern, weshalb dieses Werk den lustigen Titel Beach Scene in Starfish, Strandszene mit Seestern, bekommen hat. Es ist ein ganz klassisches Bild der Pop-Art. Auf den ersten Blick ist es recht einfach zu verstehen. Es ist alles so gemalt, wie es auch ja gedacht werden kann. Allerdings hat Lichtenstein ganz viele Zitate eingebracht aus der Kunstgeschichte, weil er natürlich die Gemälde der Badenden von seinen Vorgängern kannte. Und ganz explizit ist es ein Werk von Pablo Picasso aus den 20ern, der genauso eine Szene mit vier Badenden am Strand malt, die mit einem Ball spielen, der auch ganz ähnlich aussieht wie hier bei Lichtenstein. Und der wandelt jetzt diese altbekannte Szene, die er auf einem ganz kleinen Gemälde von Picasso gesehen hat, um in ein monumentales Bild des Spaßes und der Lebensfreude und des Pops auf wirklich über 20 Quadratmetern Leinwand. Das ist ganz fantastisch.
Schau mal, das ist auch eine ungewöhnliche Sicht im Museum. Jetzt müssen wir wirklich überlegen, wer ist echt und wer
ja,
nicht.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Also um es mal zu erklären, wir stehen hier vor dem großen Gemälde von Roy Lichtenstein, die Strandszene mit Seestern. Aber hier wird noch aufgebaut, und zwar werden hier die Skulpturen von Duane Hanson aufgebaut, die aktuell auch zur Jubiläumsausstellung zu sehen ist. Und gleichzeitig gibt es aber hier zwei Haustechniker, die noch den Tisch aufbauen. Das heißt, wir haben so ein bisschen Mühe, wirklich auch zu unterscheiden, wer ist jetzt echt und wer nicht und wer ist Kunstwerk und wer nicht. Und es ist wunderbar, auch wie das jetzt so die Posen von den unechten und lebendigen Menschenfiguren korrespondieren mit den vier Grazien dort auf dem Gemälde, oder? Das ist genau. Jetzt auch so ein Zufall, das hätten wir nicht stellen können.
Nee, es ist ein Gesamtkunstwerk. Und die Kisten dazu sind auch sehr schön. Die Kisten schließen ja gewisserweise ein bisschen den Bogen zur Op-Art, also würde ich jetzt sagen.
Das musst du erklären.
Ja, so ein Bild von Lichtenstein ist ja eigentlich sehr naiv und oberflächlich. Und und diese Kisten sind auch Staffage, ist einfach oder ein reiner, ist sogar ein Gebrauchsgegenstand. Gebrauch, ja. Nicht Staffage, ist ein Gebrauchsgegenstand. Aber es kriegt so ein bisschen das Profane, sage ich mal, zur oberflächlichen Darstellung von Lichtenstein.
Die Poppert hatte ja auch keine Scheu mehr, so die Werbung und den Comic und das sehr gebräuchliche, alltägliche auch zur Kunst zu machen.
Ganz genau, das meine ich eigentlich mit den Kisten. Diese Kisten könnten auch Pop-Art sein, so sage ich mal. Ne? Also dass man eigentlich die Kunst, das Überhöhte der Kunst in den Alltag hineingezogen hat oder umgekehrten Alltag überhöht hat und zur Kunst erklärt hat.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee von Duane Hanson, da irgendwie so eine alltägliche Szene reinzubringen. Und ich finde das noch erfrischend oder auch so ein bisschen entlastend, dass man auch mal hier in diesen heiligen Hallen auch mal lachen darf oder irgendwie, wie du sagst, so erstaunt ist und plötzlich so merkt, es passt vielleicht nicht so zusammen in unserer Vorstellung, aber es macht es ja vielleicht auch, macht die Kunst vielleicht auch ein bisschen zugänglicher, dass man da auch schmunzeln darf.
Ja, ich meine, dieses Bild von Lichtenstein, das hat ja ein bisschen was Langweiliges. Oder, also so ein bisschen, mir ist lustigerweise gerade die Helene Fischer in den Sinn gekommen. Und die hat ja auch was furchtbar Langweiliges. Und sie mag wohl schön sein und sie ist ja auch designt und ganz genau die Linien, das ja auf jedes Detail wird da geachtet. So. Und so sind die Bilder, so sind die Frauen, so ist das Bild auch gemacht, sag ich mal.
Das stimmt, es hat was Künstliches, ne? Ja, also sowas sehr... Genau. Gerastertes, ja.
Die sind ja eigentlich, genau. Das ist alles so eingefroren, kann man sagen. Ja. Ne? Eingefroren, ja. Diese Spiellust, oder? Die dargestellt wird, aber es kommt ja überhaupt keine Spiellust auf. Es ist ja eher angestrengt. Die Blicke sind ja eher angestrengt, sind ja eher darauf bedacht. Eben, dass nichts verrutscht, dass alles immer schön aussieht, dass man immer gut positioniert ist und so. Und der Ball ist ja fast ein Stück wie die Sonne.
Also das stimmt, das ist so ein bisschen der Gegenteil von Flow, von diesem Glücksmoment. Ja, sie spielen eigentlich für den Betrachter.
Ja, genau.
Das war der Podcast So gesehen, mit einer Werkauswahl rund ums Thema Glück. Zu Gast bei mir war heute der Musiker und Alphornist Balthasar Streif. Mein Name ist Stefanie Müller-Frank. In der nächsten Folge spreche ich mit der Choreografin, Tänzerin und Opernregisseurin Sascha Walz über Kunstwerke rund um den menschlichen Körper. Auf dem Programm stehen dann Werke von Marlene Dumas, Paul Cézanne, Edgar Degas, Alberto Giacometti und Henri Matisse. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die Fondation Baehler ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. und vom 30.10. bis zum 8.1. ist die Jubiläumsausstellung zu sehen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Alle weiteren Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen zum Podcast. Schreibt einfach an podcast@fondationbaehler.ch. So gesehen ist ein Podcast der Fondation Baehler in Zusammenarbeit mit Weltkunst, dem Kunstmagazin der Zeit. Zu Wort kamen, neben den Gästen, die Kuratorinnen Amelie Bader, Raphael Bouvier sowie der Leiter Art Handling Ben Ludwig. Redaktion und Konzeption Dorothee Dienes, Matthias Ehlert und Lara Rath. Moderation Stefanie Müller-Frank, Musik Benjamin Kirchhofer und Produktion Jochen Dreyer und Martina Weber.